Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich. Heute sind wir wieder online unterwegs. Mein heutiger Gast ist eine Kollegin und Mitarbeiterin, Sarah Easter. Sarah, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Vielen herzlichen Dank.
Und die Vorstellung heute ist ganz kurz und knackig, denn Sarah Easter arbeitet seit 3,5 Jahren als sogenannte Nothilfe-Reporterin für 2 europäische Cares. Es ist eine Stelle, die sich Care Deutschland und Care Österreich teilen. Und wir kommen darauf noch im Zuge unseres Gesprächs. Aber als allererste Einstiegsfrage möchte ich gern von dir wissen, auch ein bisschen vom Hintergrund, wie bist du eigentlich zur humanitären Arbeit gekommen?
Also ich habe schon während des Studiums angefangen, mich zu engagieren, aber als Freiwillige und bin da auch in Hochschulgruppen, dann in Nicaragua zum Beispiel gewesen und habe immer dann, wenn Semesterferien waren, mich engagiert, aber das war immer nur freiwillig und neben dem Beruf oder neben dem Studium und wollte das immer schon beruflich machen und bin dann aber über eine andere Schiene dann gekommen, bin dann in die Kommunikationsarbeit gekommen, habe aber politische Kommunikation in Deutschland gemacht und habe aber immer gemerkt, dass mir irgendwas fehlt dabei und wollte immer eigentlich schon etwas, ja, was mehr machen damit und habe dann
hast du denn studiert, Sarah?
Ich habe Politikwissenschaften studiert.
Und wo, wenn ich fragen darf?
In Aachen und in Münster, also auch beides in Deutschland und ein Jahr in den USA habe ich auch studiert. Und genau, ich wollte halt eigentlich immer was mehr damit machen und dann als mein damaliger Chef im Bundestag dann in Rente ging, da habe ich dann die Stellenausschreibung bei Care gesehen, dachte, das passt wie die Faust aufs Auge und bin heute auch unglaublich dankbar dafür, dass Care mich damals ausgewählt hat und mir diese Chance gegeben hat, dass ich diesen tollen Beruf ausüben darf.
Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir dich haben. Die Sarah versorgt nämlich nicht nur Care Österreich und Care Deutschland mit Kommunikationsmaterial, mit Videos, mit Fotos, mit vielen Interviews vor Ort, sondern die gesamte Care-Konföderation. Unsere Hörer und Hörerinnen wissen ja, Care ist eine globale Konföderation und in ihrer Eigenschaft, wo immer eine Überflutung, ein Erdbeben, Krieg, was immer los ist, dann können wir Sarah Easter vor Ort schicken und sie berichtet dann direkt aus den Katastrophen und Kriegsgebieten. Das ist auch nicht immer ganz ungefährlich. Und natürlich, wenn man im humanitären Bereich arbeitet, da haben ja viele Menschen die Idee, was möglicherweise auch so stimmt. Aber das finden wir jetzt heraus, dass man da besonders angetrieben und ein besonderes Motiv hat, wenn man seine Arbeit dem Wohlergehen anderer Menschen widmet. Ist das so? Hast du das?
Also ich bin auf jeden Fall natürlich sehr motiviert, allein weil dieser Job nochmal so ein schönes, ja, so ein Privileg einfach ist, an diese Orte reisen zu können und Menschen zu sprechen, die man sonst nie sprechen würde. Und einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen einfach auch gehört werden und aber auch für sich selber sprechen können. Und das motiviert mich nochmal besonders, auch dorthin zu sehen, wo sonst keiner hinschaut und wo keiner hinreist oder man diese Geschichten und diese Menschen sonst einfach nie hören würde. Und insbesondere, weil Care sich ja auch so stark für Frauen und Mädchen einsetzt, ist es für mich als Frau natürlich auch nochmal eine sehr große Motivation, weil sonst hört man nur 50% der Geschichte. Wenn man nur die männliche Seite in Kriegen oder sowas hört, wenn man die Berichterstattung dazu liest. Und meine Aufgabe ist es, dass dann die Frauenseite auch gehört wird. Und das ist, ja, es ist immer sehr schön, einfach auch an Orte zu reisen, wo Menschen dann auch ganz überrascht sind oder sich einfach auch freuen, dass man da ist und man zuhört und diese Geschichten sammelt. Und da haben auch ganz viele Menschen gesagt, ich habe mich zum ersten Mal richtig gehört und verstanden gefühlt. Und die dann da sitzen, mich einladen in ihre Häuser und dann stundenlang einfach über ihre Lebensgeschichte und über das, was sie erreicht haben oder ihre Wünsche berichten. Das ist ein ganz, ganz besonderer Moment immer für mich.
Und das ist dann auch eine schöne Bestätigung, oder? Und das motiviert einen dann auch. Und gerade in Zeiten, wo wir drüber sprechen, dass sehr viele Medienhäuser also kaum mehr Geld locker machen können für Reisen in Kriegs- und Krisengebiete, das ist etwas, was wir in unserem vergessenen Krisenreport, wo wir übrigens Anfang nächsten Jahres die 10. Ausgabe bereits präsentieren werden, regelmäßig vorstellen. genau in diesen Zeiten ist es besonders wichtig für Care als globale, große, internationale Organisation, dass wir eine Kommunikationskraft wie Sarah Easter haben, die auch für viele Medien die Materialien bereits vor Ort recherchiert und aufbereitet. Jetzt weiß ich natürlich, was deine Einsätze sind, aber vielleicht sagst du uns, was war denn jetzt nicht nur ein typischer Einsatz, aber was war vielleicht so im letzten Jahr dein bewegendster Einsatz und warum war das so?
Also für mich sind, glaube ich, die Einsätze in der Ukraine immer besonders bewegend, weil auch natürlich das auch für uns sehr nah ist. Und ich war jetzt insgesamt 5-mal schon in der Ukraine seit der Eskalation des Krieges. Und das war für mich damals auch mein zweiter Einsatz oder überhaupt mein erster richtiger Einsatz im Kriegsgebiet. Und ich habe deswegen den Einsatz von Care dort auch, ja, jetzt die letzten 3 Jahre begleitet und gesehen, wie sich das gewandelt hat. Und da auch zu sehen, was möglich ist an humanitäre Hilfe. Also von damals, wo wir angefangen haben, als wir da noch nicht wussten, wie die Situation vor Ort ist, wo wir jetzt aber auch dann Verteilungen wirklich in frontnahe Gebiete machen und wie sich das alles so organisiert und die Menschen dort einfach nach 3 Jahren zu sprechen und zu sehen, wie sie trotzdem auch weitermachen mit dieser Belastung. Und das ist für mich immer ein sehr emotionaler Einsatz, glaube ich. Und ja, ist natürlich aber auch schwierig, sich dort zu bewegen in so Kriegsgebieten, in aktiven Kriegsgebieten. Und das ist ein Einsatz, ja, der immer in Erinnerung bleiben wird, glaube ich.
Jetzt werden sich viele unserer Hörer und Hörerinnen fragen, hast du da eine spezielle Ausbildung gemacht? Weil alle, die uns lang folgen, wissen natürlich, dass wir sehr stark in Kriegsgebieten tätig sind. Aber da gelten ja auch ganz bestimmte Spielregeln, wenn man in so einem Gebiet ist. Oder anders gefragt, wie schützt Care seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Weil es ist ja nicht ganz ungefährlich.
Absolut. Also ich habe auf jeden Fall auch Trainings erhalten, wie ich mich dann natürlich in solchen Gebieten zu bewegen habe, wie man sich in Checkpoints verhält und natürlich auch sowas wie, was macht man, wenn Raketenalarm herrscht. Aber wir haben auch unglaubliche Teams vor Ort, die lokalen Teams, die einen da auch unterstützen, Sicherheitsleute, die tagesaktuell schauen, was möglich ist, welche Straßen man nehmen kann und einen da auch nicht alleine lassen und unterstützen. Und ja, auch jedes Mal, wenn Raketenalarm zum Beispiel kommt, dass ich dann eine Nachricht bekomme, was bedeutet das, was muss ich jetzt machen? Und dass man da gut betreut ist. Und ich glaube, es hat mich auch jemand in der Ukraine, tatsächlich in Kherson, in der Frontlinie gefragt, ob ich denn keine Angst hatte, dass ich dort stehe und ihn jetzt interviewe. Und da ist mir so wirklich bewusst geworden, es ist ein Privileg, in dem Moment keine Angst haben zu müssen, weil ich einfach diese Teams habe, die hinter mir stehen, weil ich dann da mit schusssicherer Weste und Helm stehe, weil ich nur für 2 Stunden dort vor Ort bin und wir auch einfach ein Team haben, die dann Sachen analysieren, wie es regnet gerade, das heißt, dass man ja dann nicht so ein gutes Sichtfeld hat, dass vorher analysiert wurde, wo man lang fährt und das ist einfach ein super Privileg, einfach, ja, dorthin fahren zu können, aber auch wieder nach Hause fahren zu können und wieder zurück nach Hause zu können, wo keine Raketen kommen, wo ich in den Supermarkt gehen kann, wo ich eine Heizung habe, wo ich ein Dach über dem Kopf habe. Und diese Menschen, die dann halt 3 Jahre dort vor Ort unter dieser Angst und diesem psychologischen Druck da leben, das natürlich einfach nicht haben.
Das heißt, du hast tatsächlich noch, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie gehst du mit der Angst um? Du hattest tatsächlich noch keine Angst in der Ukraine.
Nein, wenn ich mit Care reise, habe ich nie Angst, weil ich einfach weiß und auch darauf vertrauen kann, auf die Teams mich vertraue und verlassen kann. Und wenn das Team sagt, wir können dorthin fahren, dann vertraue ich da auch 100% drauf. Und dann konzentriert man sich natürlich auch auf seine Arbeit. Man muss natürlich links und rechts auch schauen, was da so passiert. Aber weil wir das natürlich im Teamwork da einfach machen und ich nicht da alleine da stehe, da ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl, das man auch hat und ein Gefühl von Sicherheit, das man hat.
Ja, das ist wirklich schön, das zu hören. Ich bin ja auch und ich reise immer noch sehr viel für Care. Aber ich muss sagen, ich hatte 2-mal in 16 Jahren Angst. Einmal in Mali und einmal in Tschad. Also da hatte ich wirklich, bin ich auch mit Care gereist, aber da hatte ich wirklich 2-mal eine Situation, die war nicht so erfreulich, obwohl da auch die Sicherheitsteams und alles vor Ort sind. Was ich damit sagen will, es ist natürlich immer ein gewisses Risiko mit dabei, weil egal wie toll die Absicherung vor Ort ist, Krieg ist halt etwas, das nicht wirklich berechenbar ist. Und ich bewundere das sehr, dass du dich dem so oft aussetzt, weil an sich ist ja bei Care die Regel, dass wir eher sparsam sind mit Menschen und mit Mitarbeitern, auch aus versicherungsrechtlichen Gründen, die wir dann wirklich in akute Krisengebiet schicken. Also das ist etwas, was eher eine Ausnahmeerscheinung ist bei Care, bei all den schwierigen Einsätzen, die wir alle zu bewältigen haben. Wie geht's dir denn dann nach so einem Einsatz, wenn man dann wieder im sicheren Zuhause ist, wie du schon ein paar Mal gesagt hast, die Ukraine, ich meine, Lviv ist 600 Kilometer von Wien weg, aus Deutschland ist ein bisschen weiter, das ist sehr nah zu uns, dann die Ostfront ist natürlich weiter, aber es ist wirklich etwas, was omnipräsent ist. Wie geht's einem dann, wenn man zurückkommt? Ist dann wieder alles gleich, switcht das so oder braucht man ein bisschen?
Man braucht schon ein bisschen. Also es ist für mich auch immer, sage ich auch jedes Mal, für mich der schlimmste Moment ist, wenn ich ins Flugzeug steige und meinen Einsatzort, das Land wieder verlasse, ob die Ukraine ist oder irgendein anderes Land. Weil es ist natürlich sehr intensiv, wenn man da unterwegs ist. Man ist da sehr mit Menschen in Kontakt, die einem die Lebensgeschichte erzählen, die über Trauma sprechen und über sehr emotionale Sachen mit einem sprechen. Man ist mit dem Team 24/7 dort unterwegs und es ist wirklich eine sehr intensive Art zu reisen und zu leben. Und das loszulassen ist sehr schwierig für mich manchmal. Also wirklich da einfach dann wieder zurückzugehen, in meinen Alltag zurückzufinden. Das ist nicht immer einfach, aber was mir auch einfach hilft, ist etwas damit zu machen. Also nicht einfach nur hinfahren, es erleben, Zeuge sein dessen, was dort passiert, sondern etwas damit machen zu können. Die Geschichten aufzuschreiben, den Menschen eine Stimme geben, dass sie gehört werden. Und damit dann Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit zu machen, damit wir diese Aufmerksamkeit bekommen, damit die Menschen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie so verdienen. Und das ist auch ein Privileg, dass ich halt gehört werde, dass Menschen mir zuhören, wenn ich dann in Deutschland oder Österreich dann auch darüber spreche oder international auch darüber spreche. Und das ist es, was es mir so viel wert macht oder was ich so wichtig finde, ist, weil jeder einzelne Mensch, den ich dort vor Ort interviewt habe, die würden alles dafür geben, 5 Minuten ein Interview führen zu können und öffentlich gehört zu werden. Und das kann ich dann halt machen damit. Und das hilft mir dann auch, wenn ich dann wieder in sicherem Zuhause bin, dass ich was damit machen kann.
Also die konkrete Aktion, weil wir geben ja Menschen keine Stimme, die haben ja alle eine Stimme, aber deine Arbeit ermöglicht, dass sie besser gehört werden, oder?
Absolut, genau. Und ich möchte auch, dass sie für sich selber sprechen. Also ich mache diese Interviews nicht, dass ich für sie sprechen möchte, sondern ich mache diese Interviews auch sehr lange, um diese Menschen auch zu verstehen und sie in ihren eigenen Worten sprechen zu lassen. Und das, was sie dort erleben, das gebe ich natürlich dann wieder, indem ich halt die Geschichte darüber schreibe. Aber ich schreibe diese Geschichte erst, wenn ich das Gefühl habe, 100%, dass ich diese Person wirklich auch repräsentieren kann in dieser Geschichte, so wie sie es möchte. Also, dass sie in ihren eigenen Worten das erzählen kann. Und ich deswegen auch die Zitate, direkte Zitate von den Menschen und so, als würde sie es selber erzählen wollen. Und erst dann mache ich diese Geschichte. Und dann dauert es halt manchmal was länger, aber dann sind so Interviews, dass ich die dann 2 oder 3 Stunden mit einer Person dann führe, weil erst dann kann ich das dann auch richtig, ja, auch selber spüren und erleben, damit ich das auch richtig weitergebe und nicht einfach nur über die Menschen spreche.
Das ist jetzt auch wieder ein sehr schönes Beispiel, wie sorgfältig Care umgeht mit dem, was Menschen uns anvertrauen. Ich habe das schon an vielen Stellen erklärt, dass es bei uns kein einziges Bild gibt, das künstlich generiert wird oder wo wir nicht die Zustimmung, die informierte Zustimmung der Person hat, auch wenn ein Kinderbild, wo gezeigt wird, stimmen die Eltern zu und man erklärt den Eltern, was mit dem Bild gemacht wird. Das heißt, Care hat also weltweit nicht nur die Policy, sondern wir leben das auch, dass wir äußerst sorgfältig damit umgehen, mit den Informationen, den Lebensgeschichten, weil das sind keine Geschichten, das ist Alltag für diese Menschen, mit denen Care tagtäglich zusammenarbeitet. Für uns als Hörer mag es eine Geschichte sein, die man sich nebenbei anhört. Man muss sich aber immer vergegenwärtigen, das sind Menschen wie du und ich. Und das kann einem alles schneller passieren, als einem lieb ist. Und sehr viele, auch unsere Kollegen und Kolleginnen, haben ja auch in ihren Familien nicht nur Fluchtgeschichten, sondern auch Kriegsgeschichten, die bis zum Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Also so weit weg ist das alles nicht für uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich firsthand von den Leuten hören. Jetzt, wenn man bei einer Hilfsorganisation arbeitet, ist es ja fast eh klar, dass man immer sagt, die Berichterstattung ist viel zu wenig über die Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Jetzt sind wir alle nicht nur Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, sondern auch selbst Medienkonsumenten. Wenn man sich den eigenen Medienkonsum anschaut, versteht man dann besser, warum so relativ gesehen wenig berichtet wird?
Ja, schon. Also ich meine ja auch, man möchte natürlich nicht immer nonstop von Krisen, von Leid, von Trauma irgendwie konfrontiert sein. Ich gucke mir auch Katzenvideos auf Instagram an. So. Also das ist natürlich wichtig, aber wichtig ist auch, dass es trotzdem eine Ausgewogenheit gibt. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Krisen, die passieren und keiner schaut hin. Also nur wenn wir darüber sprechen und Menschen das lesen, sich anhören, was dort passiert, nur dann kann sich auch etwas vor Ort ändern. Und nur dann gibt es dann auch die finanziellen Mittel, um den Menschen dort vor Ort halt zu helfen. Und für mich ist ganz, ganz wichtig einfach auch, dass wenn wir die Medien konsumieren oder auch was Medien halt daraus machen, dass man hinter den ganzen Zahlen, die man hat, nicht vergisst, dass da Menschen sind, dass das Geschichten von Menschen sind, dass das Frauen sind, das sind Mütter, die geflohen sind, die ihre Kinder verloren haben oder auch Kinder, die ohne ihre Eltern geflohen sind. Und dass jeder einzelne von diesen Millionen von Menschen, also wenn man jetzt so Zahlen hat wie 120 Millionen Menschen, die gerade weltweit auf der Flucht sind, oder 733 Millionen Menschen, die hungern. Also es sind ja Zahlen, das kann man irgendwie gar nicht greifbar machen, was das bedeutet. Und das ist so, man liest das und man wird irgendwie taub dabei, weil es sind einfach irgendwelche Statistiken, irgendwelche Zahlen. Und dass man einfach nicht vergisst, wer dahinter ist und dass es auch viele Frauen und Mädchen sind, die da betroffen sind und dass wir da einfach nicht vergessen, dass jeder einzelne von diesen Personen auch einen Namen hat.
Das ist ja ein bisschen auch die Problematik in unserer Zeit, wo wir so ein Überangebot an Informationen haben, dass wir also eigentlich immer ein Grundrauschen haben an Informationen. Und es gibt nur mehr ganz wenige Stunden oder Plätze, wo auch ich wirklich das Mobiltelefon aus der Hand lege, mal für 2 Stunden. Das kommt eigentlich kaum vor. Ich sage oft, das ist, wenn ich ins Theater gehe. Sonst passiert das eigentlich gar nicht mehr. Und deshalb stumpft man natürlich jetzt nicht wir als Personen, weil wir sind beruflich damit ständig konfrontiert. Und wir brauchen auch eine gewisse professionelle Distanz, zu dem komme ich gleich. Aber deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich quasi selbst erzieht und sich wirklich immer vergegenwärtigt, das könnte ich sein, die gerade diese Geschichte erzählt. Wie gehst du denn damit um? Ich kann mir vorstellen, dass das teilweise auch sehr emotional wird, weil du, wenn du sagst, du machst ein 2-3-Stunden-Interview, dann wirst du wahrscheinlich einen Übersetzer nutzen, oder?
Ja. Genau, also es ist jemand ja dabei, der übersetzt von den lokalen Teams und die mir dann helfen, dass ich dann diese Geschichten dann auch verstehe, ja.
Und wenn man jetzt Menschen, die in so einer Extremsituation seit Jahren jetzt leben, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen emotional werden teilweise, oder? Wie gehst du damit um?
Also das ist, was ich auch immer sage, was mir auch sehr wichtig ist. Ich möchte diesen emotionalen Moment immer auch erleben. Also es gibt natürlich auch, die jetzt journalistisch unterwegs sind, die dann sagen, die haben dann irgendwie eine innere Wand aufgebaut oder fühlen das gar nicht mehr, weil sie es einfach so eine Unzahl an Menschen schon erlebt haben und das immer irgendwie immer gleich ist so. Und das ist etwas, was ich nicht machen möchte. Ich möchte halt nicht diesen Moment des Abstupfens irgendwie haben, sondern das ist halt emotional. Und erst wenn ich das auch fühlen kann und die Empathie irgendwie für mich selber behalte, weiß ich, dass ich diesen Job dann halt auch weitermachen kann, weil ich möchte nicht einfach nur diese Geschichte, wie gesagt, über Menschen erzählen, sondern ihnen halt diesen Moment selber zu geben. Und deswegen ist, ja, es ist emotional und es ist in dem Moment dann nicht einfach, aber es ist deren Geschichte. Und es ist manchmal auch so der Moment für die Menschen, was die mir dann erzählt haben, dass das dann das erste Mal ist, dass sie darüber sprechen konnten. Und ich bin keine Psychologin, das ist klar, aber ich bin ja auch immer mit Teams unterwegs, die da dann auch psychologische Betreuung dann halt auch machen. Und das Thema Retraumatisierung ist auch ganz wichtig, also dass ich in meinen Fragen dann auch nicht bohre oder irgendwo hingehe, wo die Menschen nicht drüber sprechen möchten, sondern es einfach leite von dem, was sie mir erzählen möchten. Und dass ich dann einfach da bin und zuhören kann, weil das ist in dem Moment auch das, was hilft. Ich bin jetzt niemand, die dort ist und Essen verteilt oder medizinischen Hintergrund hat. Das machen die lokalen Teams alle vor Ort. Was ich in dem Moment leisten kann, ist zuhören und das mitnehmen und aufschreiben, was die Menschen mir da erzählen.
Und die Menschen haben ja auch Zugang zu sozialen Medien, natürlich in der Ukraine sowieso, aber heute auch in vielen afrikanischen Ländern. Das heißt, was sich auch sehr stark geändert hat in den letzten 10, 15 Jahren, ist, dass die Menschen, die einem die Geschichte erzählen, kann einem durchaus passieren, dass sie die dann auch selbst wiederfinden, richtig?
Ja,
das ist
ja
auch ein ganz anderes, also gerade in der Ukraine, denke ich mir, ist das ein ganz anderes Setting, als wenn man jetzt irgendwo im Chat am Land ist, okay, da ist die Connectivity nicht so wahnsinnig hoch oder fast gar nicht gegeben. Aber in Ländern wie der Ukraine, die ja an Skylink hängen, na, da muss man wirklich sehr aufpassen, was man tut, oder? Weil die Menschen sehen das auch.
Die sehen das, aber ich habe bisher immer nur positives Feedback bekommen. Also, dass sie immer denken, ja, das ist genau das, wie ich das auch gesagt habe oder wie ich das halt gerne auch gesehen werden möchte. Und ich habe auch schon in der Ukraine mit jemandem gesprochen, die ich dann zweimal getroffen habe, die dann auch ihre erste Geschichte halt gelesen hat und uns deswegen auch ein zweites Mal halt auch wieder eingeladen hat. Und auch in der Türkei war es auch so, dass dann eine Kollegin von mir, ebenfalls eine Betroffene nach dem Erdbeben, das ja in der Türkei war, sie auch nochmal interviewt hatte und auch meine Geschichte gesehen hatte und sich sehr gefreut hatte darüber. Also bisher habe ich immer positives Feedback bekommen.
Das wundert mich nicht, weil ich sehe auch die vielen wirklich sehr guten Berichte, die du mit uns teilst und die wir dann auch für unsere Spender und Spenderinnen aufbereiten können, damit wir wirklich auch echte Einblicke vermitteln können. Aber es ist schon eine neue Qualität, wenn man weiß, die Person kann sich das dann nachher sofort anschauen und man bekommt auch selber Feedback. Das ist genau, worauf ich hinaus möchte, dass wir nicht irgendwo als große Organisationen Dinge einfach tun, nützen und nur das tun, was jetzt wichtig ist fürs Fundraising. Ganz im Gegenteil, wir erzählen echte Geschichten, wir setzen uns mit den Menschen, die uns diese Erlebnisse anvertrauen, auseinander. Wir haben von der Sarah gehört, es sind auch gerade in Kriegsgebieten Notfallteams dabei, die dann die Menschen auch danach nicht einfach stehen lassen, sondern aussangern und mit ihnen sprechen. Ich meine, sehr viele haben ihre Söhne im Krieg verloren, sie haben Angehörige, Kinder verloren, sind getrennt von ihren Liebsten. Also das klingt alles viel einfacher, als es in dem Moment ist und es erfordert ein hohes Maß an Feingefühl, Empathie und Professionalität aus solchen Regionen zu berichten. Jetzt hast du gesagt, und ich kann das vollkommen nachvollziehen, du möchtest nicht selber abstumpfen. Würdest du, wenn wir jetzt so ein bisschen anschauen, die Öffentlichkeit, mit der wir kommunizieren, das sind ja viele, das sind die privaten Spender, das sind Vertreter von großen Institutionen, Care arbeitet mit der Europäischen Union, mit der jeweiligen Regierung des Landes in Europa zusammen. Was würden wir oder würdest du dir eigentlich wünschen, wenn du dir anschaust, was mit deiner Arbeit erreicht werden kann? Weil der Aufwand ist natürlich enorm für, ich möchte nicht sagen für einen kleinen Output, aber dass wir uns überhaupt Gehör verschaffen können, ein bisschen müssen wir einen wahnsinnigen Aufwand auch als Organisation betreiben. Also hättest du drei Wünsche frei, würdest du dir überhaupt was wünschen oder hast du das aufgegeben?
Nee, also aufgeben auf gar keinen Fall. Also ich wünsche mir natürlich, dass die Aufmerksamkeit einfach wieder zurück auf den Menschen geht und halt, wie vorhin gesagt, weg von den Zahlen und dass man wirklich auch das Individuum sprechen lässt, dass man nicht über einen Krieg berichtet und was dort alles passiert, sondern die Frau, die sich darüber freut, dass sie endlich einen Eimer hat, weil wenn Stromausfall ist, dass sie dann Wasser mit dem Eimer sammeln kann anstelle von mit Plastikflaschen, was sie bis dahin gemacht hat. Oder dass die Frau für sich sprechen kann, die aus dem Sudan geflohen ist und mit ihren bloßen Händen im Sand nach Wasser sucht, weil sie unglaublich Durst hat und auch erst vor 3 Tagen das letzte Mal gegessen hat. Dass wir so über Kriege und Menschen einfach dahinter sprechen, weil das wird einfach vergessen, wenn man einfach über Kriege spricht oder über Konflikte, über Hunger. Was bedeutet Hunger? Hunger bedeutet, dass die Mutter nicht weiß, wie sie ihre Kinder was zu essen geben kann, dass sie vielleicht 3-mal die Woche statt 3-mal am Tag essen, dass sie Konzentrationsschwächen bekommen, dass sie Kopfschmerzen bekommen, dass sie so schwach sich fühlt, dass sie ihr Kind gar nicht mehr in ihren Armen tragen kann. Das ist Hunger, das ist das, was Krieg und Flucht etc. Verursacht. Und das ist mir ein Wunsch, dass wir darüber mehr berichten und nicht einfach so dieses generelle, ja, es ist ein Konflikt, Menschen fliehen, weil dann vergisst man einfach, wofür wir all das hier tun, wofür Menschen spenden. Wir spenden für die Menschen, die da in Not sind. Was mir auch unglaublich wichtig ist, ist, wenn wir die ganzen Diskussionen uns anschauen, wie die Finanzierung für humanitäre Hilfe, also öffentliche Gelder, die dafür verwendet werden, dass wir da auch einfach schauen, dass es sind Menschen. Wenn wir Gelder reduzieren und wenn Projekte aufhören, dann bedeutet das, dass eine Mutter kein Wasser mehr für ihre Kinder hat. Dass sie jeden Tag schauen muss, dass sie von Nachbar zu Nachbar geht und nach Wasser fragt. Und wenn sie Wasser gefunden hat, dann hat sie 3 Liter am Tag gefunden, dass sie dann ihre Finger verwendet, 2 Finger an ein Glas dran hält und das ist das Wasser, was sie für sich selber trinkt, hält sie 3 Finger dran. Das ist das, was ihre Kinder dann bekommen, weil sie so sparsam sein müssen. Und das die Menschen darüber widersprechen und die Politik darüber spricht, wenn wir über Gelder etc. sprechen.
Die 3 Liter Wasserempfehlung, die verfolgt mich schon mein ganzes Berufsleben. In Österreich verbraucht ein Durchschnittsmensch ungefähr 130 Liter pro Tag. Ich muss ehrlich gestehen, das ist jetzt wirklich nicht erfunden, dass ich jeden Tag, wenn ich die Kaffeemaschine und den Wasserkessel auffülle, das sind circa 3 Liter, denke ich, das sind die 3 Liter, die Millionen von Menschen für alles zur Verfügung haben, nicht nur zum Kaffee und Wasser kochen.
Ich denke, also das auch immer, wenn Dinge, oder? Wenn ich die Toilette, wenn ich auf die Toilette spülung, das sind schon 7 Liter, die man da verwendet.
Also es sind schon Dinge, die man jetzt nicht nur sagt, wenn man im Podcast für Care ist, das sind wirklich Sachen, die verfolgen einen ein bisschen. Und bei mir ist es halt die 3 Liter Wasser. Das ist wirklich etwas, was man sich ganz, ganz schwer vorstellen kann, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Genauso wie unsere Großeltern schon wissen, was Hunger ist und auch durchaus manche Leute noch in Europa. Aber diesen existenziellen Hunger, wo man dann wirklich stirbt und einem schwarz vor Augen wird und man alle Zustände kriegt, also das ist schon nochmal ein anderes Level und nochmal eine andere Qualität des Schreckens. Jetzt wäre ich fast verleitet zu sagen, obwohl ich ein sehr positiver Mensch bin, in diesen unsicheren Zeiten jetzt wirklich war das ein Appell an die Menschlichkeit, den Mensch nach vorn zu stellen und zu sehen, denn die Frage muss man schon stellen, auch wenn man uns heute zuhört. Was kann ich jetzt als Einzelner tun? Mit all dem Wissen und mit all den Schrecklichkeiten.
Also man kann sich weiter informieren. Man kann sich nicht abstumpfen lassen, dass wenn man dann auf Instagram ist und dann die Katzenvideos anschaut, dass man aber gleichzeitig sich trotzdem die Zeit nimmt und Nachrichten verfolgt und diese Geschichten sucht nach diesen Menschen und sie hört und nicht sagt so, boah, ich möchte nicht schon wieder etwas über den Krieg oder über Flucht hören, das ist zu deprimierend. Ja, aber es passiert trotzdem und wenn wir nicht hinschauen, ändert sich daran nichts. Und diejenigen, die sich das leisten können, ist natürlich, dass man spendet. Dass man da ist natürlich der beste Weg, um Menschen direkt zu helfen, wenn man Hilfsorganisationen wie Care spendet. Weil wir natürlich dann auch wissen, wo die Gelder hinfließen, was wird gebraucht und dass das dann pro Person je nach Konflikt oder je nach Krise natürlich dann auch so angepasst wird, dass es auch das ist, was die Menschen in dem Moment dann auch benötigen.
Das ist letztendlich auch das Ziel unserer Kommunikation, dass wir möglichst viele Menschen für die Arbeit von Care begeistern und sie aus dieser Hoffnungslosigkeit, die man schon empfinden kann, wenn man das alles anschaut, dass eine positive Aktion daraus folgt, weil man kann etwas machen. Man kann nicht für alle etwas machen, aber man kann für sehr viele etwas machen, gerade wenn man seine Spende einer großen Organisation anvertraut, die auch alle Kontrollmechanismen und alle Prüforgane und alles wirklich in place hat, um sicherzustellen, dass ihre Spende auch dort ankommt, wo sie am meisten gebraucht wird. Jetzt zum Abschluss, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden, aber nachdem du eine junge Frau bist, die in Deutschland lebt, wie geht's dir, wenn du hörst, dass Europa und speziell Deutschland jetzt aufrüstet? Was ist da dein erster Gedanke dazu?
Das ist sehr erschreckend natürlich und gleichzeitig möchte ich eigentlich auch in einem Europa oder auch in einem Deutschland leben, das auch anders mit Krisen umgehen kann, dass Entwicklungshilfe dabei nicht vergessen wird. Da wird ja auch drüber gesprochen, dass das gekürzt werden soll, aufgrund, dass man halt dann für die Verteidigungsausgaben das Geld dann verwendet. Das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, dass man den Menschen langfristig hilft, dass die Menschen sich dann aber auch selbstständig helfen können. Weil das ist ja auch das, was wir als humanitäre Hilfsorganisation langfristig wollen. Wir wollen uns quasi selber abschaffen, dass die Menschen da am Ende wissen und können, sich selber helfen zu können. Und wir halt nur so eine Starthilfe einfach geben. Und das ist der Weg, um Menschen langfristig zu helfen und auch Frieden und Sicherheit überall auf der Welt zu schaffen. Mhm.
Auch für uns weitere, hoffentlich viele weitere Jahrzehnte, weil jetzt CARE wird jetzt 80 Jahre und 80 Jahre gibt es das CARE-Paket, das ist entstanden aus dem riesigen Zweiten Weltkrieg, auch nicht nur aus Nächstenliebe und Altruismus, sondern auch als Wirtschaftshilfe und gerade zum 80er von CARE darf man, glaube ich, schon aussprechen, dass man sich weitere 80 Jahre Frieden für den Großteil von Europa wünscht und auch dort, wo es bisher nicht gelungen ist oder auch wieder ganz schön gefährlich wird, wie gerade in Teilen vom Balkan. Ja, das Engagement für CARE, das Engagement für die Menschlichkeit, sich nicht entmutigen lassen, das war ein wunderbares Gespräch mit Sarah Ister, der Nothilfe-Reporterin von CARE Österreich und CARE Deutschland. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann bitte bewertet ihn auch, teilt ihn, informiert eure Freunde, Kollegen und Familie darüber. Man findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, auch auf unserer Website und auf Spotify. Und jetzt zum Schluss, wo geht's als nächstes hin, Sarah?
Also das weiß ich immer nicht, aber wir versuchen jetzt, dass ich eventuell in den Sudan gehe, weil das natürlich auch ein Konflikt ist, wo sehr viele Menschen gerade auf der Flucht sind und sehr wenig Menschen auch hinschauen. Und da möchten wir versuchen, dass mehr Aufmerksamkeit für diese Krise generiert wird.
Eine der größten humanitären Krisen der Gegenwart, gerade im Sudan auch Millionen von Menschen, Frauen, aber auch viele Kleinkinder betroffen, eine ganz dramatische Ernährungssituation. Ich sage nicht, dass ich mich freue auf die Bilder und auf die Texte, die du mitbringst, Sarah, aber es ist ganz wichtig für unsere Arbeit und ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen in Hinkunft noch genauer hinschauen, wenn sie eine Reportage von CARE lesen, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit wird unsere Kollegin Sarah Ister dafür gearbeitet und recherchiert haben. Vielen Dank für das tolle Gespräch und liebe Grüße.
Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.